So, Josua und Marlena hatten sich, als ich sie gefragt habe, welche gibt es im Bibeltext oder Bibelgeschichte denn, die euch immer wieder begleitet hat, die ihr gut findet, da haben sie die Geschichte von Josua und Ruth genannt und da werde ich jetzt ein paar Einzelheiten herausnehmen und ich bitte jetzt mal Michael, das erste Video abzuspielen. Josua.
Das Buch von Josua. Lass uns zurückblicken und uns an die Geschichte bis hierher erinnern. Gott hatte Abraham auserwählt und seine Familie wurde das Volk Israel, das dann in Ägypten versklavt wurde. Gott rettete Israel aus Ägypten, schloss mit ihm einen Bund am Berg Sinai und führte es durch die Wüste. Israel schlug dann vor den Toren des verheißenen Landes sein Lager auf und Mose forderte sie auf, Gottes Geboten zu gehorchen, damit sie allen anderen Nationen zeigen konnten, wie Gott wirklich ist. Das Buch Josua beginnt nach dem Tod von Mose. Das Volk ist bereit, das Land zu betreten. Die Geschichte von Josua besteht aus 4 Hauptteilen. Josua führt Israel in das verheißene Land. Dort angekommen stehen sie der geballten Feindseligkeit der Kanaaniter gegenüber. Sie fordern sie zum Kampf heraus. Und nach ihren Siegen teilt Josua das verheißene Land als Erbe für die 12 Stämme auf. Das Buch endet mit abschließenden Reden, die Josua vor dem Volk hält. Lass uns eintauchen und wir werden sehen, wie alles zusammenpasst. Der erste Abschnitt beginnt mit dem Tod von Mose. Josua wird zum neuen Anführer von Israel ernannt. Der Autor präsentiert uns Josua hier als neuen Mose. Und genau wie Mose ruft Josua das Volk dazu auf, der Tora zu folgen, also den Bundesgesetzen, die ihnen am Berg Sinai gegeben wurden. Und genau wie Mose in Numeri Kapitel 13 und 14 schickt Josua Spione ins Land. Aber dieses Mal geht es viel besser aus.
So, das Bibelprojekt, wer das weitersehen will, kann zu Hause im Internet das immer dann noch weitersehen und die Geschichte von Josua weiterverfolgen. Wir stoppen bei dem Video hier erstmal. Josua. Josua ist der Nachfolger Mose, des Mose gewesen. Und er wird hier im 5. Buch Mose als Sohn des Nuns bezeichnet. Er war erfüllt vom Geist der Weisheit, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Josua ist erfüllt vom Geist der Weisheit. Das heißt, der Geist Gottes war bei ihm. Gott war mit ihm jetzt in dieser Aufgabe, dieses Volk zu führen. Und das war keine leichte Aufgabe. Und die Frage ist, was war seine Hauptaufgabe? Die finden wir im Josua Kapitel 1 mal so beschrieben. Als Leiter war seine Hauptaufgabe, hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denk, sinne, murmle, meditiere, Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Seine Aufgabe besteht darin, zunächst mal im Gesetzbuch zu lesen. Welches Buch das immer ist, wissen wir nicht ganz genau, ob das die 5 Bücher Mose sind oder die 2., 3., 4. Buch Mose, wird uns nicht genau beschrieben. Auf jeden Fall ist es etwas, was Gott ganz wichtig ist. Und deshalb soll Josua es lesen und nicht nur lesen. Ich habe das mal erklärt, was das Wort, was dahinter steckt. Das sogenannte hebräische Wort könnte auf Deutsch übersetzt werden mit Sinnen, murmeln, meditieren, Sinne nach. Nachsinnen. Murmle etwas. Meditiere heißt, ich werfe das hin und her. Das, was ich da gehört, gelesen habe, in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und so wird das ein Teil von mir. Darum geht es. Geht nicht nur zu lesen und zu vergessen, so wie die Mutter fragt ihren Sohn, was liest du da? Sagt der Sohn, weiß ich nicht. Ja, aber du hast doch laut gelesen. Ja, aber ich habe nicht zugehört. Also so geht es mir manchmal natürlich auch beim Bibellesen. Ich lese und weiß dann nicht mehr, was habe ich gelesen, habe nicht zugehört. Ja, das passiert uns immer wieder. Und Gott möchte aber, dass das in unser Herz hineinkommt. Deshalb müssen wir das hin und her werfen, meditieren, darüber nachsinnen. Aber das Ziel ist nicht, darüber zu meditieren und nachzusinnen. Das Ziel ist, es zu tun, damit etwas Gutes herauskommt. Ähnliches ist mal beschrieben worden im Psalm 1. Da heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt, und nicht den Weg der Sünder betritt, mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. So. Was tut er aber stattdessen? Das ist das Wesentliche. Vielmehr freut er sich über die Weisung des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin, sinnt nach, murmelt, meditiert. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Er hat Erfolg. Es passt, was er macht. Passt in diese Welt hinein, passt in den Plan Gottes hinein. Also wir sehen, diese Aufgabe, die Josua bekommen hat, diese Lebensaufgabe, ist auch geht weiter. Und ein Mensch, der im Sinne Gottes lebt, erfüllt diese Aufgabe genau wie Josua, der Führer des Volkes. Nun habe ich schon gesagt, Josua soll nicht nur das Lesen, auch unsere Aufgabe besteht nicht nur das Lesen, sondern die Aufgabe besteht, Frucht zu bringen. Und das heißt, ich habe mal so zusammengefasst, wir sollen tun, was wir wissen. Tu, was du weißt. Das ist so ein bisschen die Aufgabe, die Josua bekommt. Tu, was du weißt. Er soll in diesem Gesetzesbuch forschen, darüber nachdenken, damit das, was er tut, von Erfolg gekrönt ist. Und dieses Gesetzesbuch war nicht ein Buch, wo nur Gesetze drinstehen und damit hat es sich. Oder es war nicht nur ein Buch, damit man dann genau weiß, was man richtig und falsch machen soll. Sondern dieses Lesen und Studieren sollte dazu dienen, dass ein Mensch mit Gott lebt. Gott besser kennenlernt, in Kontakt mit Gott kommt. Also dieses Buch hat den Sinn und Zweck, in Kontakt mit einer Person zu kommen. Und seit Jesus Christus vom Himmel herabgekommen ist, gestorben ist und wieder zum Himmel aufgestanden ist, führt der Weg, Gott zu kennen, über ihn. Ihn zu kennen bedeutet, Gott zu kennen. Mit ihm zu leben bedeutet, mit Gott zu leben. Ihn zu studieren, sag ich mal, über ihn nachzusinnen, zu meditieren, bedeutet, Gott zu kennen. In Kontakt mit Gott zu kommen. Wenn wir in einen Kontakt mit einer Person kommen wollen, wenn wir eine Person kennenlernen wollen, dann bedeutet es ja, dass wir mit ihr reden und auf sie hören. Und das lässt sich schon ganz leicht auf Jesus übertragen. Wir lesen Bibel, um ihn kennenzulernen. Wir reden mit ihm, wir beten, um ihn kennenzulernen. Beim Beten zum Beispiel geht es nicht in erster Linie darum, unsere Wünsche erfüllt zu bekommen, sondern ihn vor Angesicht zu bekommen. Wenn du Leute kennenlernen willst, dann machst du auch Unternehmungen mit ihnen. Siehst, wie sie handeln, was sie tun, was sie lassen, was ihnen wichtig ist. Und so machen wir Erfahrungen mit Gott, mit Jesus. Und so lernen wir Gott und Jesus kennen. Und wenn man Leute genau kennenlernen will, lohnt es sich auch zu fragen, was sagen andere Leute denn über ihn? Wie erleben andere Leute diese Person? Dazu ist christliche Gemeinde da und Gemeinschaft. Dass ich von anderen höre, wie sie Jesus erleben und dass mein Bild und mein Kenntnis über Jesus enorm erweitert. Denn ich kenne nur einen kleinen Ausschnitt von ihm. Aber andere, du kennst einen ganz anderen Ausschnitt. Und wenn der zusammenkommt, weiß ich mehr, kenne ich ihn besser. Und weiß auch eher, was ich tun soll, damit mein Leben gelingt, sinnvoll ist. Von Erfolg gekrönt bedeutet sinnvoll. Damit ich einen Auftrag erfülle, den Gott für mich gegeben hat in dieser Welt. Und das bedeutet auch glücklich sein. Tu, was du weißt. Dazu musst du erstmal wissen, worum es geht. Und dieses Wissen bedeutet, eine Person kennenlernen, Jesus kennenlernen. Dazu dient für Josua das Gesetzesbuch. Bei uns ist Jesus Christus den wir kennen müssen. Und die Hilfe ist immer die Bibel zu, natürlich. Das Gebet, Hilfen, habe ich andere beschrieben, wenn ich eine Person kennenlernen will. Und mit dieser Person habe ich dann im Alltag zu tun, um sie zu kennen. Das kann nicht hier stattfinden. Jesus kann ich ein bisschen hier kennenlernen, aber das meiste lerne ich im Alltag kennen. So wie hier Don Camillo, ein ziemlich alter Film, Don Camillo und Pepone, mehrere Filme gibt es, die beiden sind in herzlicher Feindschaft verbunden. Er, der katholische Priester, Don Camillo, und Pepone, der kommunistische Bürgermeister. Manchmal arbeiten sie zusammen, manchmal gegeneinander, manchmal ist das so ein Hin und Her. Ja? Und Don Camillo aber ist eine ganz interessante Person. der lebt mit Jesus. In dem Film, der hat so Jesus am Kreuz in seinem Kruzifix, in seinem Zimmer immer hängen und der redet den ganzen Tag mit dem. Immer wieder. Freude und Leid teilt er mit ihm. Und auch wenn er hinterhältige Pläne hat und Pepone reinlegen will und schon weiß, dass Jesus nicht mit einverstanden ist, redet er auch noch mit Jesus darüber. Ja? Und manchmal antwortet Jesus dann und erzählt ihm, ja, du weißt doch Pepone und so weiter. Und er erinnert Pepone an das, was er doch weiß. Damit Camillo tut, was er weiß und im Sinne von Jesus handelt. Denn manchmal will Camillo das nicht, sondern will Pepone richtig einen reinwürgen und seine kommunistischen Partei. Aber dieser Don Camillo, ja, wenn wir sehen, wie der mit Jesus umgeht, der kommt rein und redet dann sofort mit Jesus, beschwert sich bei ihm über irgendetwas, was passiert ist, dankt ihm und so weiter. Der lebt im Alltagsgeschehen mit Jesus. So können wir mit Jesus leben, so lernen wir ihn kennen, so lernen wir Jesus kennen. Wenn wir mit ihm reden, auf ihn hören. Und das ist genauso unsere Aufgabe, wie es die Aufgabe von Josua war. Ob wir irgendwie eine Leitungsposition haben oder eine Leidensposition, das spielt keine Rolle. Meistens hängt es ja zusammen, Leitungsposition und Leidensposition. Oder ob wir irgendetwas anderes an Aufgabe haben in dieser Welt, nicht allein in der Kirche, sondern in dieser Welt, am Arbeitsplatz, zu Hause, im Ehrenamt, in irgendeinem Verein, in einer Gemeinde, ob wir ganz gleich, was wir für eine Aufgabe haben. Unsere grundsätzliche Lebensaufgabe besteht darin, Gott zu kennen, Jesus zu kennen und so wie Josua das Gesetzesbuch zu studieren. Jesus zu studieren, ihn vor Augen zu nehmen und sein Ihn immer wieder zu binden. Von ihm her zu fragen, wie soll ich mein Leben bewerten? Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und vielleicht ist beides richtig und beides falsch. Vielleicht weiß ich gar nicht genau, wie es geht. Er weiß es, ich weiß es nicht immer. Und die Lebensaufgabe von Josua bestand darin, zu wissen, dein Herr, dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Vers 9 war das. Ich habe dir gesagt, du sollst stark und mutig sein, fürchte dich nicht. Geh los, erhebe dich, mach weiter, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir bei allem, was du unternimmst. Und das vergesse ich so oft. Auf diesem Bild seht ihr zwei Schwäne und das Wasser, die Schwäne schwimmen auf dem Wasser. Die machen sich wahrscheinlich keine Gedanken darüber, ob sie untergehen oder nicht. Die haben Vertrauen, die wissen, das Wasser ist mit mir, mit uns, für uns, es trägt. Ich kann auch so schwimmen, nicht so galant wie so ein Schwan, ja. Aber ich kann mich aufs Wasser legen und nur ganz leichte Bewegungen machen, da gehe ich nicht unter. Ich weiß, das trägt mich, das Wasser. Habe ich keine Bedenken. Aber ich weiß auch, es gibt Menschen, die sagen, stimmt das wirklich? Und dann versuchen die das und es gelingt ihnen gar nicht so richtig. Und wenn die schwimmen wollen, dann brauchen die immer den Blick auf den Boden. Die müssen immer noch den Boden fühlen. Das heißt, im See können die nicht schwimmen und im Schwimmbad brauchen die Wasser, was nur bis hierhin geht. Obwohl die schwimmen können und die Erfahrung gemacht haben. Wenn ich schwimme, trägt mich auch das Wasser. Ja, wenn ich mich nur am Rücken lege und wenige Bewegungen mache, nee, das nicht, aber wenn ich schwimme, dann bleibe ich auf dem Wasser obendrauf. So. Und ich glaube, dass Gott mit uns ist im Alltag, ist immer so ein Schwanken hin und her, bei mir jedenfalls. Mal kein Problem, wie beim Schwimmen, ich lege mich aufs Wasser, ich gehe nicht unter, es hält. Und mal erlebe ich mich als jemand, der so ist wie Person, die weiß, ich kann eigentlich schwimmen, aber ich brauche festen Grund und den Grund muss ich sehen. Ich brauche Materielles, ja, Sichtbares, Fühlbares, damit ich mich sicher fühlen kann. So geht es mir manchmal auch. Und meine und deine und Josuas Lebensaufgabe war, glaube ich, darin zu lernen, sich in so eine Haltung eines Schwans entwickeln zu können, dass man auf dem Wasser schwimmt und weiß, es trägt. Dass ich weiß, Gott ist mit mir im Alltag. Er ist da, er ist gegenwärtig. Den muss ich nicht herbeibitten, herbeirufen. Der ist da. Und da, wo ich gerade hingehe, wo es schwierig ist, ist er schon vorher da, anwesend. Egal, was du unternimmst, der Herr ist bei allem mit dir, sagt Gott zu Josua. Bei allem. Auch bei unseren Dummheiten. Ja, genau. Ist er auch mit. Ob er immer mit einverstanden ist, sei mal dahingestellt, ja, das wäre eine andere Diskussion, die wir führen müssten. Aber das Bewusstsein zu haben, dass er auch bei den Dummheiten und Fehlern des Lebens mit dabei ist, mittendrin ist, mitten im Haus, wie bei Don Camillo lebt, das ist eine Lebensaufgabe, die brauchen wir. Und damit komme ich zur Ruth, zum nächsten Bibelbuch. Und wir sehen auch ein kurzes Video, was jetzt Andreas Michael uns einspielen wird.
Das Buch Ruth. Es ist ein brillantes theologisches Kunstwerk und lädt uns zum Nachdenken über.
Das Buch Ruth. Es ist ein brillantes theologisches Kunstwerk und lädt uns zum Nachdenken über die Frage ein, wie involviert Gott in unseren täglichen Momenten der Freude und der Schwierigkeiten ist. Das Buch hat drei Hauptcharaktere: die Witwe Naomi, die Moabiterin Ruth und den israelitischen Landwirt Boas. Die Geschichte wird in vier wunderschön gestalteten Kapiteln erzählt. Lass uns eintauchen und sehen, wie sich alles entwickelt. Das erste Kapitel beginnt mit folgendem Vers: zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten. Es erinnert uns also an die ziemlich dunklen und schweren Tage aus dem Buch Richter. Hier treffen wir eine israelitische Familie, die während einer Hungersnot ums Überleben kämpft. Auf der Suche nach Nahrung wandern sie in das Land Moab aus, Israels Erzfeind. Dort stirbt der Vater der Familie. Die Söhne heiraten zwei moabitische Frauen, Ruth und Orpa. Aber dann sterben auch die Söhne und nur Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter bleiben zurück. Naomi hat nun keinen Grund mehr, an diesem Ort zu bleiben. Ihren beiden neuen Töchtern sagt sie, dass sie wieder nach Hause zurückzieht. Und Naomi weiß, dass das Leben einer fremden Witwe in Israel ziemlich hart sein wird. Deswegen verpflichtet sie die Frauen, nicht mit ihr zu gehen. Orpa ist damit einverstanden, aber Ruth nicht. Sie zeigt eine außergewöhnliche Loyalität gegenüber Naomi und sagt: wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also kehren sie zu zweit nach Israel.
Danke. Das Buch Ruth zeigt, wie involviert Gott im Alltagsgeschehen ist, wie Gott drin ist im Alltagsgeschehen, wie er mitlebt und wie wir mit ihm leben, wie er der unsichtbare Partner ist, so wie Jesus bei Don Camillo. Und ich lese einige Sätze aus dem Buch Ruth, erstes Kapitel vor. Naomi, die Schwiegermutter, sagt zu Ruth: schau, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Mach es wie sie, kehr um. Aber Ruth antwortet: schick mich nicht fort. Nein, nein, ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und da will auch ich begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, außer dem Tod. Naomi sah, dass Ruth entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Da hörte sie auf, es ihr auszureden. Diese Ruth sagt: mein Gott, dein Gott, liebe Schwiegermutter, Naomi, ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Ruth überlässt sich ihrer Schwiegermutter, Ruth überlässt sich dem fremden Volk, dem Volk Gott, das sie als Gottesvolk erkannt, überlässt sich Gott. Ruth gibt sich komplett hin, lässt sich los, überlässt Gott im Alltagsgeschehen, so würde ich das zusammenfassen, ihr Leben. Deshalb überlasse Gott im Alltagsgeschehen dein Leben. Ich habe hier ein Bild zusammengefügt. Teile es, und dann ist drunter Don't be a Scrooge. Das stammt aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Eine Weihnachtsgeschichte, Charles Dickens. Dieser Mann, den ihr rechts auf dem Bild seht, sieht nicht sehr nett und freundlich aus. Er ist auch gar nicht sehr freundlich. Eben Ebenezer Scrooge ist zwar reich, aber geizig. Ein gewiefter Geschäftsmann, aber ziemlich unbarmherzig. Und er behält alles für sich. Er überlässt nichts irgendwelchen anderen Menschen. doch in dieser Weihnachtsgeschichte, weil es ja eine schöne Geschichte ist, ändert sich das auf überraschende Weise. Für mich war das mal so ein Bild, so eine Geschichte, dass ich sage, überlasse dein Leben nicht nur dir selbst, halte dein Leben nicht alleine fest für dich. Und das Geld, der Euro, steht nur symbolisch für das gesamte Leben. Gib es weiter, share it, teile es, gib es weiter. Gib es weiter an Gott zunächst mal, wie die Ruth. Gib es weiter an das Volk Gottes, gib es weiter an einzelne Menschen. Ruth gibt es an ihre Schwiegermutter, sie gibt es an das Volk Gottes und sie gibt es an Gott ab. Sie überlässt ihr Leben anderen und anderen Zusammenhängen. Sie tritt in neue Alltagsgeschehen herein und in diesen Alltagsgeschehen ist Gott mittendrin und aktiv. Sie steigt ein in Gottes große Geschichte, wir sagen. Denn sie bekommt später einen Mann, sie bekommt Kinder, die bekommen Enkel und der Urenkel ist ein König von Israel, der David, König, und das ist der bekannteste und größte König Israels gewesen. Das wäre noch nicht so wichtig für uns und so entscheidend, aber das ist der Vorfahre von Jesus Christus. Aus dieser Familie stammt dann der Retter der Welt, der Messias, der gekommen ist, um in dieser Welt Gottes Barmherzigkeit, Gnade zu zeigen, der gekommen ist, damit Vergebung der Schuld möglich ist, neues Leben möglich ist und damit diese Welt einmal ganz neu wird, wird er auch wiederkommen, sichtbar. Und er sammelt jetzt sein Volk und er ruft Menschen, damit sie zu seinem Volk gehören. Und Ruth ist nun Teil dieser großen Geschichte Gottes und die weiß das überhaupt nicht, als sie diesen mutigen Schritt geht. Sie befindet sich in einer hoffnungslosen Situation, um sie herum eigentlich nur Leid und Elend und ganz gleich, welche Entscheidung sie treffen würde, ob sie in ihrem alten Land bleibt oder in das neue Land geht. Die Aussichten waren ziemlich düster und nicht erfreulich. Und das ändert sich, weil Gott da ist und sie im Vertrauen auf Gott Schritte geht, die sie gar nicht überblicken konnte. Und was dann passiert, hat sie wahrscheinlich nie ahnen können. Was sich daraus entwickelt, hat sie nie erlebt. Wie sie ein Teil von Gottes Heilswirken geworden ist, hat sie nie erfahren. Vielleicht geht uns das auch manchmal so, dass wir kleine Sachen machen, kleine Entscheidungen, wir wissen nicht, welche großen Auswirkungen das haben wird in Gottes Geschichte. Wir werden es auch nie erfahren, vielleicht mal in Ewigkeit, aber hier nicht. Und so kommt es darauf an, immer das Richtige zu tun, nicht immer alles richtig zu machen. Wir dürfen viele Dinge falsch machen. Das Entscheidende ist, dass wir das Richtige tun und das macht Ruth hier in dieser Situation. Sie überlässt Gott im Alltagsgeschehen ihr Leben. Und Taufe bedeutet auch, ist auch so ein Bild dafür, dass wir Gott unser Leben überlassen. Ja, wir lassen uns ja taufen. Wir sinken unter im Wasser. Das könnte der Tod bedeuten. Und symbolisch bedeutet es auch, mit Christus gestorben sein. Und dann aber kommen wir wieder hervor aus dem Wasser. Christus ist auferstanden von den Toten und er gibt uns sein Auferstehungsleben. Durch den Heiligen Geist lebt er in uns. Und das ist neues Leben. Und dieser Heilige Geist verbindet uns mit den anderen Christen. Das heißt mal, wir sind getauft durch den Geist in den Leib Christi hinein. Das heißt, wir sind mit seinem Volk verbunden. Das Volk von Jesus, das bist du, das bin ich. Und jeder, der zu Jesus kommen will, muss auch zu diesem Volk hinzukommen. Sein Volk ist zu Teil, oder der Täufling wird Teil von diesem Volk. Und nimmt damit teil an dieser großen Geschichte, die Christus schreibt, mit seinem Volk. Denn Jesus schreibt nicht allein Geschichte mit mir und mit dir, sondern er schreibt vor allem Geschichte mit seinem Volk, zu dem wir gehören. Und an seiner Geschichte haben wir Anteil, weil wir zu seinem Volk gehören. Deshalb überlasse Gott, so wie Ruth, im Alltagsgeschehen dein Leben. Und dann wirst du wissen und erfahren, dass er trägt. Dass er da ist, so wie das, wenn du im Wasser bist, ist das Wasser vorhanden. Und dann ist Gott sichtbar bei dir gegenwärtig, manchmal. Meistens ist er nicht sichtbar, spürbar, erfahrbar. Er ist doch gegenwärtig, er ist da, wenn du dein Leben im Alltagsgeschehen überlässt. Aber es ist manchmal Zittern und Zagen dabei, wie ich beim Schwimmen vorhin beschrieben habe. Und manchmal wollen wir gerne festen Grund unter den Füßen haben, manchmal gibt Gott uns den, manchmal auch nicht. Und wir müssen es wagen, auf den Rücken zu legen und leichte Bewegungen zu machen. Und wir merken, dass Wasser trägt. Und vielleicht gehen wir manchmal auch unter im Alltagsgeschehen. Und wir sagen, Gott, wir haben dir doch vertraut. Wo bist du denn? Und dann kommt das, was in den Psalmen immer wieder auftaucht. Gott, wo bist du denn? Ich fühle mich enttäuscht von dir. Und wenn wir dann anfangen, mit ihm zu reden und zu argumentieren, dann ist Gott plötzlich wieder im Alltagsgeschehen. So wie bei Don Camillo und Pepona auch. Bei Don Camillo war Jesus auch im Alltagsgeschehen immer gegenwärtig, immer der unsichtbare Partner. Auch wenn es nicht immer so lief, wie Don Camillo es wollte. Und wenn es manchmal Regen gab und er versetzt wurde und er irgendwo hinkam, wo er sich elend fühlte, er hat nie nachgelassen, überzeugt zu sein, Gott ist mittendrin im Alltagsgeschehen. Und diese Überzeugung wünsche ich euch allen. Die hatte der Josua, die hatte Ruth und ich hoffe, du und ich werden es immer wieder haben. Und wenn es uns mal fehlt, hoffe ich, dass der Heilige Geist uns daran erinnert, uns das zuspricht. Und manchmal und häufig spricht der Heilige Geist durch Glaubensgeschwister. Und die brauchen wir. Und dann brauchen wir das Gespräch. Und wenn jetzt heute Morgen jemand ein Gespräch noch braucht, Anschluss an den Gottesdienst, sucht euch Gespräch mit irgendjemandem eures Vertrauens, kommt auf mich zu. Ja, ich rede gerne mit euch, höre, was ihr zu sagen habt und dann beten wir noch. Und dann werdet ihr erleben, Gott ist da. Amen.